Das ist übertrieben. So klingt das jetzt echt nicht, wenn ich mir Ahornsirup auf meine Pfannkuchen schütte. Auch nicht, wenn ich so erkältet bin wie jetzt. Aber mit den Ohren könnt ihr ja leider überhaupt nicht sehen, wie der goldbraune Sirup ganz träge an der Seite von den Pfannkuchen runterläuft und auf den Teller tropft. Ja, ich weiß nicht, was ihr jetzt denkt, aber wer schon mal im amerikanischen Diner gefrühstückt hat, der kennt das. Zu Pfannkuchen, French Toast oder Waffeln gibt's ein Kännchen. Oder so eine komische Plastikspritzflasche. Und da kommt dann was Zähflüssiges raus, das ist so braun oder bernsteinfarben. Und das ist Ahornsirup. Oder auch nicht. Wenn ihr zum Beispiel mal im Supermarkt guckt, also da, wo das ganze Frühstückszeug steht, und da steht Pancake Syrup oder Original Syrup oder sowas drauf. Und das bedeutet leider nicht Ahornsirup. Pancake Syrup ist Zuckerbrühe mit Farbe. Das ist auch süß und sieht auch so goldig aus, hat aber nie einen Ahornbaum von innen gesehen. Moment mal jetzt. Von innen? Woher der echte Ahornsirup kommt und wie aus dem Ausgangsstoff dann das Zeug wird, das ich mir auf die Waffeln kippe und wie die Chancen stehen, dass ich das in Zukunft auch noch machen kann, darum geht's in dieser Folge von Notizen aus Amerika. Wie üblich gibt's extra Infos und Links auf notizenausamerika.de und da könnt ihr auch kommentieren oder meine Newsletter abonnieren und natürlich auch mehr über die Gäste dieser Folge erfahren. Das sind Debbie und Mike Funk, die in Illinois Ahornsirup herstellen, und Joshua Rapp, der in Massachusetts Ahornbäume erforscht. Neuengland, also auch Massachusetts, ist bekannt für Ahornsirup. Der allermeiste Ahornsirup stammt aber natürlich aus Kanada, besonders aus der Provinz Quebec. Produziert wird das Zeug auch in dem Bundesstaat, in dem ich wohne, nämlich in New York. Klar, da grenzt ja auch an Kanada. Ich habe die Sache mit dem Ahornsirup aber weder in New York noch in Kanada entdeckt, sondern an der Route 66. Die Route 66 dient nämlich als roter Faden für Cook Across America, mein niegelnagelneues Buch. Mehr über das Buch findet ihr in den Shownotes und natürlich auch auf notizenausamerika.de. Hier jetzt nur mal ganz schnell, weil ich echt stolz wie Oscar bin. Cook Across America ist ein Kochbuch mit Kulturbeilage entlang der Route 66. Da hat meine Co-Autorin Gabi Franke-Mölle 66 Rezepte gekocht und ihre Eindrücke von der Reise entlang der Route 66 festgehalten. Und ich habe 16 Kapitel mit Geschichten und Interviews gefüllt. Über regionale Küchen, typische Lebensmittel und die Menschen, die sie auf den Teller bringen. Zum Beispiel diese beiden hier.
I am Mike Funk and my wife is Debbie Funk.
And we produce pure maple syrup in central Illinois in the United States. And we also farm. We grow corn, soybeans and wheat.
Der Laden von Funk's Grove Maple Syrup liegt direkt an der Route 66. Autos waren aber noch nicht mal eine schwindelige Idee, als die Familie von den Funks sich da niedergelassen hat. Mitten in der Prärie stand da ein Wäldchen und das erschien Mikes Vorfahren im Jahr 1824 als ein prima Ort zum Leben. Ahornbäume sind nämlich nicht nur als Bauholz beliebt, sondern auch sonst eigentlich ganz schön cool. Die blühen noch bevor die ihre Blätter ausrollen. Und wenn die dann ausgerollt haben, dann sehen die aus wie so eine gespreizte Hand. Und damit spenden die im Sommer schön viel Schatten. Im Herbst leuchten diese Blätter in Zitronengelb, Weinrot und Orangen, Orangen, Orange. Und ihre Samen sehen aus wie so kleine Propeller. Und die funktionieren auch so. Das ist ja eine super clevere Verbreitungsstrategie, oder? Aber aus welchem Teil des Baums kommt denn da jetzt der Ahornsirup? Ahornsirup ist konzentrierter Pflanzensaft. Ist doch ganz einfach. Also, das zu sagen ist ganz einfach. Den herzustellen ist überhaupt nicht einfach. Das fängt schon damit an, dass du an den Pflanzensaft erstmal rankommen musst. Als ich mir von Mike und Debbie erklären lassen will, wie das eigentlich geht, komme ich zur Unzeit. Es ist Winter. Und Winter ist Erntezeit.
What's the matter with you?
Ah, komm. Also, bei den meisten Pflanzen ist die Erntezeit ja wohl in einer anderen Jahreszeit als im Winter. Rosenkohl verträgt so ein bisschen Frost, aber das ist ja alles irgendwie vorher gewachsen, oder? Naja, wenn euch was einfällt, dann macht mich doch mal schlau in den Kommentaren auf notizenausamerika.de. Beim Ahorn geht das mit dem Ernten jedenfalls nur im Winter, weil es nur dann Frost gibt. Und irgendwann wechselt der Frost sich mit Tauwetter ab. Und genau das bringt die Säfte im Ahornbaum zum Fließen.
What happens is when it gets below freezing, the vessels in the tree constrict and that acts like a straw that will draw the sap up from the roots.
Bei Eiseskälte ziehen sich nicht nur uns Menschen die Poren zusammen, in so einem Baum passiert was Ähnliches. Das wirkt dann so, als wenn mit so einem Strohhalm Wasser von den Wurzeln nach oben gezogen wird. Wenn die Temperaturen dann wieder über Null steigen, verändert sich der Druck im Baum so, dass die Baumgefäße den Saft quasi wieder loslassen. Und wenn dann irgendwo im Stamm ein Loch ist, dann läuft da der Saft raus. Deshalb bohren Debbie und Mike total absichtlich ein Loch in den Stamm, stecken einen Ausguss da rein und wenn's taut, fließt der Ahornsaft.
One tap hole can run up to, say, 16 liters in a day.
Liter Ahornsaft an einem Tag? Boah, das klingt aber ganz schön viel. Der fließt allerdings nicht unbedingt jeden Tag. Und zweitens ist dieser Baumsaft nicht ansatzweise das, was hinterher auf den Pfannkuchen kommt.
What?
Ahornsaft ist farblos, wässrig und enthält nur ganz wenig Zucker.
To turn that clear, watery liquid into the thick brown syrup that everybody knows and loves, we have to boil it.
Nach der Ernte muss irgendwie der Wassergehalt runter und damit der Zuckergehalt hochgebracht werden. Dazu wird der Ahornsaft gekocht. Dabei verdampft Wasser und am Ende karamellisiert der Zucker, was die schöne Farbe hergibt. Leute, die gerne Süßigkeiten kochen, kennen das Prinzip auch von anderen Sachen. Bei dieser Einkocherei wollen Mike und Debbie nicht so viel Energie verbrauchen und deswegen nutzen sie ein sogenanntes Umkehrosmoseverfahren. Das kann nämlich ganz fix schon mal die Hälfte des Wassers entfernen. Dann kochen sie aber wirklich den Rest ein. Und zwar so lange, bis er auf einen Zuckergehalt von 66% kommt. Ich habe mir das jetzt echt nicht ausgedacht und das hat auch nichts mit der Route 66 oder dem Buch oder sowas zu tun. It's the law. Dahinter steckt, dass der Sirup einfach schneller verdirbt, wenn da weniger Zucker drin ist. Und übrigens, wo ich schon beim Verderben bin, wenn ihr so einen Ahornsirup habt und ihr habt den einmal aufgemacht, dann stellt er den mal besser in den Kühlschrank. So, und jetzt ratet mal, wie viel Ahornsaft Debbie und Mike brauchen, um so einen Liter Ahornsirup herzustellen. Also mit Umkehrosmose und Einkochen und alles. Ungefähr 50 Liter. 50 zu 1. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte mich jetzt irgendwie bei dem Baum bedanken. Und ich möchte mich auch gerne bei denen bedanken, die dieses ganze Ahornsirup-Verfahren überhaupt erfunden haben. das waren nicht die Vorfahren von Mike und Debbie Funk, sondern das war eine ganze Reihe indigener Völker Nordamerikas. Und abgesehen von dem Hilfsmaterial, das dazu benutzt wird, hat sich dabei eigentlich in tausenden Jahren nicht viel geändert. Loch bohren, Ausguss rein, Saft auffangen, Wasser reduzieren, einkochen. Statt Umkehrosmose haben die zum Beispiel einfach erstmal das geerntete Saftzeug draußen stehen lassen, einfrieren lassen. Und weil Wasser leichter ist, steigt das halt hoch und dann konnte man morgens das Eis rausnehmen oder abschöpfen und war schon mal deutlich weniger drin, bevor man dann angefangen hat einzukochen. Die verschiedenen indigenen Völker Amerikas, die Ahornsirup gemacht haben, haben traditionell das Zeug benutzt, um zum Beispiel Fleisch zu pökeln oder um bittere, eklig schmeckende Medizin zu versüßen, um damit zu kochen, ganz einfach, aber auch als so ein Betäubungsmittel, so ein bisschen wie das in Europa mit Honig ging. Und dann haben die das Zeug auch noch weiter getrocknet und da so Ahornzucker rausgemacht, sowas gibt's heute auch noch, und damit so wie so eine tragbare Platten gemacht, und damit wurde auch ganz schwunghaft Handel betrieben. Dieses Zeug fanden halt viele Leute lecker, auch die KolonialistInnen. Die Leute, die so ab dem 17. Jahrhundert nach Amerika rübergemacht haben, waren dem Vernehmen nach total begeistert von Ahornsirup oder Ahornzucker. Für die gab es nämlich sonst überhaupt gar kein Süßungsmittel in der neuen Welt. Den Native Americans haben sie den Ahornsirup und Ahornzucker also erstmal abgekauft und dann irgendwann gelernt, wie das eigentlich geht mit der Ahornsafternte und dem Ahornsirup kochen. Und natürlich ging es los mit der düsteren Geschichte, wo die Native Americans von Krankheiten dahingerafft wurden, ermordet oder vertrieben und dann die Idee von Integration hieß, denen die eigene Sprache und Kultur zu verbieten. Inzwischen stellen aber viele indigene Völker wieder Ahornsirup her. Eigentlich wollte ich, dass euch davon ein Native American selber erzählt. Aber es ist gerade März und mein Interview-Timing ist schlecht. Es ist Erntezeit. Schon wieder.
What's the matter with you?
Deshalb dazu jetzt nur kurz von mir. Manche indigene Völker lassen nicht nur den Handel mit Ahornsirup wieder aufleben, sondern sie graben auch Traditionen aus, die da drumherum immer eine Rolle gespielt haben. Das können zum Beispiel Ahornfestivals sein. Klar, der Erntezeitpunkt gibt ja echt was zum Feiern her. Das Ende des Winters ist nah. Außerdem gab und gibt es auch Zeremonien rund um die Ernte, mit denen die Menschen den Bäumen Respekt und Dankbarkeit zollen. So ganz pauschal lässt sich, glaube ich, schon sagen, die Amis lieben Ahornsirup. Und zwar nicht nur auf Pfannkuchen oder Waffeln. Viele kandieren Frühstücksspeck mit Ahornsirup. Mit Knabbernüssen geht das auch super. Manche träufeln Ahornsirup einfach direkt in ihren Joghurt oder übers Eis oder in den Haferbrei. Damit kann man Salatsoße verfeinern oder Fischmarinade. Und natürlich taugt Ahornsirup auch für Experimente in der Küche. Hat vielleicht jemand Appetit auf Ahornsirup-Bourbon-Schinken-Speckmarmelade? Also, ich jetzt nicht, aber das ist ja Geschmackssache. Wertschätzung hat Ahornsirup auf jeden Fall verdient. Wegen der ganzen Arbeit beim Auskochen. Wegen der Riesenmenge an Saft. 50 Liter für 1 Liter Sirup. Und wegen der ganzen Zeit. Bis aus einem Loch im Stamm überhaupt mal Saft rauskommt, muss so ein Ahornbaum ja erstmal wachsen.
They need to be 14 inches in diameter before you put one tap in. And it takes a sugar maple about 40 years to get that big.
40 Jahre, bis zum ersten Mal geerntet werden kann. Weil das ist meine Zukunftsinvestition. So lange braucht ein Zuckerahorn, bis sein Stamm ungefähr 35 cm dick ist. Wenn der einen halben Meter schafft, dann kann man sogar einen zweiten Ausguss reinschlagen. Aber damit ist dann Schluss, weil sonst verändert sich der Druck in dem Baum und dann funktioniert das alles nicht mehr. Trotzdem, also auch nur mit einem oder vielleicht mal zwei Löchern, können da ganz schön viele Eimer bei rumkommen, die geleert werden müssen. Debbie und Mike zum Beispiel zapfen aus 6000 Ausgüssen und in ihrem Wald stehen 4000 Zuckerahornbäume.
Well, we're getting old enough that we recognize a lot of the trees as when they were saplings. So that must mean something, like we should be retiring soon.
Wenn das mal nicht eine prima Bauernregel abgibt, wird aus dem Schößling ein Baum, ist Rente kein ferner Traum. Und die Ahornsirup-Hütte? Die Kinder von Debbie und Mike wollen das Geschäft übernehmen. Zukunftssorgen kennt das Bauernpaar trotzdem. Funk's Grove, ihr Wald, der liegt nämlich an der Grenze dessen, wo Zuckerahorn überhaupt gedeihen kann. Weiter westlich wird's zu trocken, weiter südlich zu warm. Und ihr habt's vielleicht auch schon gehört, die USA haben gerade den wärmsten Winter seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen erlebt. Auf einmal wird's im Januar total warm, aber da hat sich leider nicht einfach nur was verschoben.
Our seasons have just become much more unpredictable.
Jetzt lese ich hier relativ oft, also so ganz allgemein, dass viele Pflanzen und Tiere sich wegen der Klimakrise weiter nach Norden orientieren werden, also da, wo es etwas kühler ist. Tja, das wär's dann wohl mit der Geschäftsgrundlage für Ahornsirup bei den Funks und bei ähnlichen LandwirtInnen. Aber wenigstens für die Ahornbäume an sich klingt das doch nach einer Möglichkeit zum Überleben, oder?
Well, they may shift north, although they will run into issues with doing that. As you get farther north in Canada, the soils are not as good for maples, so.
Oh, hä. Ja, das kommt davon, wenn ich hier nur auf die Temperatur gucke. Weiter oben im Norden Kanadas gibt's zwar dann immer noch Frost-Tau-Zyklen, aber da wird halt die Bodenschicht ganz schön dünn, felsig und sauer. Und Ahornbäume gedeihen auf sowas eher nicht. Das erfahre ich von einem Wissenschaftler, der Ahornbäume in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet untersucht.
Hi, I'm Josh Rapp. I'm a senior forest ecologist at Mass Audubon. And I do research on maples at Harvard Forest.
Der Waldökologe Joshua Rapp erklärt mir, dass Ahorn aber durchaus in südlicheren Regionen überlegen kann. Sofern es genug regnet. Trockenheit ist des Ahornbaums Feind. Und das ist natürlich nicht so praktisch, wenn es auf der Erde immer wärmer wird. Von Josh lerne ich aber auch, nicht nur danach zu fragen, wo ein Ahorn noch gedeiht. Ich habe ja eben schon das mit den Temperaturen vermasselt. So, jetzt lerne ich auch immer schön danach zu gucken, was so drumherum passiert.
What can push them out of the more southern part of their range would be competition with other tree species that are growing better than them.
Der Ahorn ist nicht der schnellste. Ja, wir hatten ja eben schon das Thema, dass so ein Ahorn 40 Jahre wachsen muss, bis man überhaupt mal so ein Loch in den Stamm machen kann. Und es gibt viele Bäume, die schneller wachsen als Ahorn. Und weil Pflanzen ihre Energie ja jetzt mal aus Licht beziehen, ist schnell wachsen ein immenser Vorteil im Wald. Ahornbäume gleichen das damit aus, dass sie mit Kälte besser klarkommen. Also bisher jedenfalls. Und dann auch damit, dass sie im Frühjahr eben, wenn es noch kalt ist, vor allen anderen ihre Blätter schon mal ausstrecken und sich richtig schön breit machen. Aber mit dem Klimawandel könnten schnell wachsende Bäume aus südlicheren Gefilden ins Ahorngebiet vordringen und den da möglicherweise verdrängen. Und dann gibt's ja auch noch so Schädlinge, die im Moment noch so ein richtiger ordentlicher Frost platt macht. Aber wenn's wärmer wird, dann können die sich auch weiter nördlich ausbreiten. Und der Ahorn kannte die bisher vielleicht noch gar nicht. Außerdem wirkt sich die Erderwärmung auch noch direkt auf die Ahornbäume selber aus. Die können sich nämlich auch verändern. Und wenn es immer wärmer wird, ist auch die Frage, was eigentlich das mit der Chemie und Biologie und Physik in so einem Ahornbaum macht. Wie findet man sowas eigentlich alles raus? Josh Webb macht das zusammen mit WissenschaftlerInnen im ASA Climate and Socio-Ecological Research Network. Als so ein ganzes Kollektiv an ForscherInnen kommen die natürlich da auf ganz unterschiedliche Fragen. Und nicht nur das. Die können auch Daten aus verschiedenen Teilen des Landes zusammenbringen und untersuchen. Zum Beispiel haben sie an 6 verschiedenen Orten von Virginia bis Quebec immer wieder Proben aus Ahornbäumen genommen und gemessen, wie viel Ahornsaft fließt in dem Baum, wie viel Saft wird geerntet und wie sieht's mit der chemischen Zusammensetzung aus und welchen Zuckergehalt hat der Saft. Ja, und an dem Punkt gibt's für so Süßzähne wie mich schlechte Nachrichten.
In terms of the sugar content, one thing we found is that when you have a warmer summer, the next winter, the sap tends to be less sweet.
Je wärmer der Sommer, desto weniger süß der Saft. Die Gründe sind noch unbekannt, warum das passiert. Aber das mit dem weniger süßen Saft, das passiert auch in den Jahren, in denen Ahornbäume besonders viele Samen produziert haben. Und auf dieser Grundlage stellt Josh mal eine Hypothese auf. Den Zucker, den Ahornbäume speichern, verbrauchen die selber, wann immer sie mehr Energie verbrauchen. Zum Beispiel, um ganz viele von den Propellersamen rauszuhauen. Oder um ganz viel zu atmen. Je wärmer es wird, desto mehr atmen die Bäume nämlich. Die müssen bei Hitze viel, viel härter arbeiten, um ihren Stoffwechsel in Gang zu halten und so weiter. Ja, ich meine, Hunde hecheln auch und wir schwitzen und so. Man braucht halt Energie, um irgendwie zu überleben. Bei Wärme klarzukommen, das verbraucht Energie und dann geht's halt an die Reserven, also an den eingelagerten Zucker. Und später im Winter ist dann logischerweise weniger von dem Zeug da. Das ist die Hypothese. Oder jetzt mal ganz unwissenschaftlich und vor allem völlig voreilig ausgedrückt, die ganzen Hitzerekorde versauern uns das Frühstück, ey. Klimawandel liegt eben nicht irgendwann in der Zukunft. Die Folgen spüren die Ahornwälder schon jetzt und wegen der Ahornwälder dann irgendwann auch wir, weil meint ihr im Ernst, dass Ahornsirup billiger wird bei der ganzen Chose? Und das alles, weil wir jede Menge Gase wie CO2 und Methan produzieren, die dann die Erdatmosphäre abdichten und uns unter so eine Käseglocke stellen, auf die Sonne drauf knallt. Zum Glück lässt sich das ja noch ändern. Nur schnell muss es halt gehen mit dem Umstieg auf Wind- und Sonnenenergie. Und parallel dazu brauchen wir noch Maßnahmen gegen Methanlecks in den Pipelines, die es ja jetzt eben noch gibt. Und außerdem ordentlich Müllvermeidung, weil zum Beispiel Lebensmittelabfälle auch Methan ausgasen. Und ein Ende des Waldabholzens. Weil Wälder CO2 logischerweise nur so lange speichern, wie sie leben. Und wo ich hier gerade einen Waldökologen an der Strippe habe, interessiert mich natürlich, was gibt's denn so im Wald selber zu tun, damit der sich nicht selber abholzt? Also ich meine, um einen Wald an die Klimamisere anzupassen, die ihn jetzt schon bedroht.
For forest adaptation, you want to have more species, more different ages of trees in there, but that's not necessarily what you want to have to maximize your production in the short term in sugar maple.
Okay. Die verhältnismäßig beste Anpassung bietet ein Mischwald. Da stehen dann verschiedene Baumarten in allen möglichen Größen drin rum, also auch unterschiedlich alte Bäume. Da können manche Baumarten dann vielleicht eine Dürre besser verkraften und andere kommen mit Dauerregen zurecht. Und wenn so ein Schwarm von Schädlingen angeflogen kommt, dann killt der vielleicht auch nur bestimmte Baumarten. Oder wenn ein Sturm reihenweise richtig hohe Bäume umknickt, dann überleben vielleicht die kleineren. Die Chance, dass zumindest ein Teil der Bäume überlebt, ist bei so einer bunten Mischung viel höher als in einem Wald voller erwachsener Ahornbäume. Aber da, wo Ahornsirup herkommt, ist blöderweise von Mischwald nicht viel zu sehen. Und das hat damit zu tun, dass Ahorn so langsam wächst. So einen Weihnachtsbaum kannst du im Schnitt nach 7 Jahren verkaufen. Und in einer Apfelplantage erntest du nach 5 bis 8 Jahren. Um 40 Jahre später das erste Loch in einen Stamm zu bohren, pflanzt halt kaum jemand einen Baum. Die meisten Ahornsirup-HerstellerInnen suchen sich einen Wald, in dem schon von vornherein ziemlich viele Ahornbäume rumstehen. Und dann hacken sie einfach die anderen Baumarten ab. Jedenfalls ist das so die traditionelle Art gewesen. Denn je mehr Platz die Ahornbäume haben, desto größer werden ihre Baumkronen und desto besser ist dann der Ertrag an Ahornsaft. Also diese Vorstellung von Ahornsirup-HerstellerInnen, die stimmt auch weitgehend, sagt Josh, weil, naja, Photosynthese ist halt echt produktiv. Konkurrenzbäume stehen zu lassen oder einen Ahornwald auf Mischwald umzubauen, damit letztlich alle Bäume da drin besser geschützt sind, das bedeutet immer einen Verzicht auf Erntemenge. Da müssen die WaldbesitzerInnen ganz schön abwägen. Das Problem mit der Erntemenge beschäftigt die Leute auch noch auf eine andere Weise, sagt Josh. Denn zum Anzapfen sind ja Frost-Tau-Zyklen nötig. Wenn's längere Zeit über Null bleibt, dann fließt da nichts mehr. Da sind jetzt rekordwarme Winter echt schon ein Problem. Und es gibt zwar eine technische Lösung, sich an diese neuen Klima- und Wettermuster so ein bisschen anzupassen, aber die bringt neue Probleme mit sich.
If you have vacuum pumps, basically pulling on the tubing systems that the taps are all attached to, you can kind of suck sap out of the tree.
Eine Art Baumsaftsauger. Ganz ohne Frost funktioniert der aber nicht. Damit der Saft in Bewegung kommt, muss es erstmal richtig gefroren haben. Und dann lassen sich so Wärmeperioden auch gut überbrücken. Allerdings haben Studien gezeigt, dass dieses intensive Abzapfen ziemlich schlecht ist für das Wachstum und auch für die Gesundheit der Bäume im Allgemeinen. Und dann geben die in Zukunft weniger Saft. Oder sie geben komplett den Baumgeist auf.
There's trade-offs between sort of adaptation in the short term to keep production high versus the long-term health of those forest stands and the resource to collect sap from in the future.
Tja, langfristig gesunde Bäume gegen kurzfristig höhere Erträge. Solche Abwägungen sind Josh Webb nicht fremd. Er hat beruflich oft mit den HerstellerInnen von Ahornsirup zu tun. Denen rät er auch in geschäftlicher Hinsicht zur nachhaltigen Mischung. Am besten aufgestellt gegen Klimawandel seien sie, wenn sie mehrere Geschäftsfelder beackern. Und die meisten Leute, die Ahornsirup ernten und herstellen, machen das sowieso schon. Das haben ja auch Debbie und Mike erzählt. Im Sommer haben sie dann halt weniger im Wald und mehr auf dem Feld zu tun. Aber auch da gibt's ja zunehmend Dürre, Überschwemmungen und Stürme. Gerade Bäuerinnen und Bauern erleben jeden Tag, was Klimawandel heute schon bedeutet.
We know it's already happening, but my hope is that it doesn't get, you know, so much worse.
Und deshalb habe ich Debbie und Mike gefragt, was ihnen ganz konkret Hoffnung macht.
Well, I guess what we hope for is that there'll be enough push for clean energy that climate change doesn't become as horrible as, you know, they're saying it will, unless a lot of changes are made.
Mike sagt, das sieht er genauso, dass man darauf hoffen muss, dass es ganz schnell zu einer Energiewende kommt.
You know, we have to eliminate as much of the fossil fuel use as we can going forward.
Und dann erzählt er mir davon, wie sie schon daran gearbeitet haben, genug Solaranlagen auf ihre eigenen Dächer zu bauen, damit sie komplett unabhängig vom Stromnetz werden. Und wir haben drüber gekichert, dass ihr Ahornwald und ihr Laden ausgerechnet an der Route 66 liegen, quasi dem Symbol für Treibhausgas aus dem Verbrenner pusten. Wobei Mike meint, da könnten ja auch Elektroautos fahren.
I guess what makes me hopeful is just knowing that there are a lot of people out there working towards addressing climate change and doing what they can, because climate change to me is our greatest threat.
Wenn ganz viele Leute tun, was sie können. Klar, in Europa gibt's keine Ahornsirupproduktion. Aber ihr könnt auf die Klimapolitik einwirken. Und das geht so. Schritt 1. Rausfinden, wer eure Abgeordneten im Europaparlament und im Bundestag sind. Also die Leute, die euren Wahlkreis da vertreten oder vertreten wollen. Schritt 2. Schreibt denen, warum euch Klima- und Artenschutz wichtig sind. Und dass sie sich in eurem Namen für erneuerbare Energien und Klimagesetze einsetzen sollen. Denn von wo aus Treibhausgase in die Atmosphäre geschickt werden, ist egal. Die Folgen spürt die ganze Welt. Auch der Ahornwald in Illinois oder Quebec. Und ganz wichtig, Schritt 3. Belohnt euch mit lecker Ahornsirup auf dem Pfannkuchen oder auf dem Ofengemüse oder wo ihr euch das halt schmecken lassen wollt. Das würde mich jetzt noch interessieren. Was stellt ihr so mit Ahornsirup an? Also, ich meine jetzt in der Küche. Das könnt ihr mir schreiben. Da geht ihr einfach auf notizenausamerika.de. Da findet ihr den Blog, die Podcast-Folge und da kann man einen Kommentar abgeben. Da findet ihr auch die ausführliche Version von dem Interview mit Joshua Rapp. Das Interview mit Debbie und Mike Funk, das gibt's leider nicht online, weil das ein Kapitel in Cook Across America ist. Mein neues Buch mit Rezepten von Gabi Frankemüller. Ja, ihr habt doch wohl nicht geglaubt, dass ich das nicht nochmal hier irgendwo erwähne. Hatte ich schon erwähnt, dass ich da ganz schön stolz drauf bin? Ja, aber zurück zum Podcast. Also Links zu dem ganzen Kram findet ihr auch in den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann schenkt ihr doch ein paar Sternchen. Podcast-Bewertungen helfen immens dabei, dass auch andere Leute Notizen aus Amerika überhaupt mal entdecken. Weitersagen hilft übrigens auch. Und ich sag jetzt mal, bis die Tage.